NDR Info. Echo des Tages.
Für Sie mit Udo Schmidt, guten Abend. In Belarus gehen die Proteste heute weiter. Auf Lesbos werden jetzt neue provisorische Zeltlager für 13.000 Flüchtlinge angelegt. Ist das eine Lösung? Fragen wir gleich unseren Korrespondenten. In Nordrhein-Westfalen wurde kommunal gewählt. Bundesentwicklungsminister Müller kündigt seinen Rücktritt an. Und am Ende der Sendung haben wir viel, viel Sport für Sie. Die Proteste gegen Alexander Lukaschenko, den autokratischen Staatschef von Belarus, gehen auch heute weiter. Zehntausende in der Hauptstadt Minsk ließen sich nicht vom harten, vom brutalen Vorgehen von Polizei und Armee abschrecken und riskierten, verhaftet zu werden. Stefan Lag über die Lage in Minsk.
Zehntausende, nach Angaben russischer Agenturen sogar weit über 100.000, protestierten gegen Präsident Lukaschenko. Es gab mindestens 250 Festnahmen. Zur Begründung hieß es, die Menschen hätten an einer nicht genehmigten Demonstration teilgenommen und unerlaubte Symbole getragen. Viele der Protestierenden trugen die weiß-rot-weiße Flagge von Belarus, die zu einem Symbol der Demokratiebewegung geworden ist. Hau ab, riefen die Demonstranten dem Staatschef entgegen. Und wie schon beim letzten Mal, einer für alle, alle für einen. Damit durfte sich diesmal Maria Kolesnikova angesprochen fühlen. Am Samstag war die inhaftierte Oppositionelle in ein Gefängnis außerhalb der Stadt verlegt worden. Möglicherweise, um zu verhindern, dass sich der Marsch der Helden in Richtung ihres Gefängnisses bewegte. Unmittelbar vor der Großdemonstration wurde ein Videoaufruf Kolesnikovas veröffentlicht, den sie noch vor ihrer Verschleppung und der anschließenden Inhaftierung aufgenommen hatte. Liebe Freunde, ihr seid unglaublich. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich warte auf euch. Und die Demonstranten folgten ihrem Aufruf. Eine Teilnehmerin meldete sich über Telefon bei einem Ableger von Radio Liberty. Wir fordern, die jetzige Macht abzusetzen. Natürlich versteht jeder Mann, dass er nicht von selbst geht. Es ist fast nutzlos. Aber wir kämpfen dafür und versuchen zu zeigen, das reicht nun, es ist genug. Der Platz der Unabhängigkeit war von Uniformierten umstellt und mit Metallgittern abgeriegelt. Zuerst versammelten sich die Demonstranten an unterschiedlichen Stellen und zogen dann gemeinsam weiter in Richtung des Stadtteils, wo sich die Residenz von Lukaschenko befindet. Zeitweise war das mobile Internet in der belarussischen Hauptstadt abgeschaltet, damit sich die Protestierenden nicht über die Demonstrationsroute verständigen konnten. Für den belarussischen Politologen Valery Kabaljewitsch hat die heutige Demonstration gezeigt, dass Belarus ein lang anhaltender Machtkampf bevorsteht. Die Proteste stabilisieren sich. Was die Aktionen angeht, finden samstags immer die Märsche der Frauen und sonntags die Massendemonstrationen statt. Ich würde sagen, ein andauernder Schützengrabenkrieg hat begonnen. Die willkürliche Inhaftierung Oppositioneller und das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten sind bislang wirkungslos geblieben. Lukaschenko findet kein Rezept gegen die Demokratiebewegung in seinem Land.
Stefan Lag. Knapp 5 Tage ist es her, dass das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos brannte und rund 13.000 Flüchtlinge obdachlos wurden. Die Menschen übernachteten seitdem im Freien. Europa konnte oder wollte sich nicht einigen, schnell und unbürokratisch eine größere Zahl aufzunehmen. Jetzt will Griechenland alle Flüchtlinge in neuen Lagern auf Lesbos unterbringen. Heute wurden die ersten in ein schnell errichtetes provisorisches Zeltlager gebracht. Thomas Burmann war für uns auf Lesbos und ist jetzt gerade wieder in Athen angekommen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob wirklich alle 13.000 Flüchtlinge wieder auf Lesbos untergebracht werden.
Die Regierung verspricht das, aber das wird sehr, sehr schwer. Immerhin haben es die griechischen Behörden zusammen mit der Armee und auch dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen geschafft, innerhalb von nicht einmal 48 Stunden ein neues Zeltlager für 3.000 Personen aus dem Boden zu stampfen. 500 Zelte, in jedem ist Platz für 6 Personen. Es sind große Zelte, also da liegt man nicht so eng an eng, wenn man da drin übernachtet. Und die ersten 1.000 Personen haben tatsächlich schon dieses neue Zeltlager bezogen. Weitere stehen in langen Schlangen an. Sie müssen sich erstmal auf Corona testen lassen. Und die Regierung hat hier auch so ein Schnelltestlabor für Corona eingerichtet. Denn vorher, vor einer Woche etwa, hatte es ja einen Corona-Ausbruch in Moria gegeben. Und die Behörden wollen jetzt niemanden hineinlassen, der Corona-positiv ist. Sie haben bislang schon mindestens 7 Personen identifiziert als Corona-infiziert. Die werden in einer Extrastation betreut. Und ja, die anderen können dann nach und nach in dieses Lager. Aber wie gesagt, es reicht bei weitem nicht für alle.
Die Flüchtlinge haben ja in den vergangenen Tagen immer wieder gefordert, innerhalb der EU verteilt zu werden. Sie wollen weg von Lesbos. Ziehen sie jetzt freiwillig in die neuen Lager? Die werden ja ganz offenbar streng abgeriegelt.
Ja, die Flüchtlinge sind alle streng abgeriegelt und ich bin gestern die Landstraße entlang gelaufen zwischen dem Hauptort der Insel Mytilini in Richtung dem abgebrannten Lager Moria und es ist unbeschreiblich, was man da sieht. Die Landstraße, die ist ja abgesperrt für die Öffentlichkeit, Journalisten können rein und auf etwa 2 Kilometern kampieren auf und an dieser Landstraße, auch in den Gräben, Familien. Es sind sehr viele kleine Kinder dort, auch Säuglinge. Es sind ungefähr 4000 Kinder unter diesen 12.000 obdachlosen Flüchtlingen, die dort noch sind. Und die gehen zum Teil freiwillig in die Lager, sie reihen sich ein in lange Schlangen. Aber es gibt Streit unter den Flüchtlingen, denn einige sind dort, die wollen so eine Art Streik, Protest organisieren und sagen, geht nicht in das Lager, wir gehen da nicht rein, wieder in so ein geschlossenes Lager. Wir setzen durch, dass wir fordern, nach Europa ausgeflogen zu werden. Aber das wiederum verhindert die Polizei. Es hat ja auch schon Demonstrationen gegeben von Flüchtlingen, die forderten, wir wollen aufs griechische Festland oder in andere EU-Länder. Da geht die Polizei aber tatsächlich teilweise mit Tränengas dazwischen. Die Regierung will die Flüchtlinge deshalb auf der Insel behalten, weil sie fürchtet, auch auf anderen Inseln könnte es dann solche Unruhen geben. Denn Lesbos, Moria ist ja nicht das einzige Elendslager in Griechenland. Es gibt auch noch auf den Inseln Samos und Chios ähnliche Lager. Ja, und die Regierung fürchtet, dass es Nachahmeeffekte geben könnte, wenn man hier in Lesbos nachgibt.
Jetzt haben Sie eben von 3000 Flüchtlingen geredet, die in einem neuen Zeltlager untergebracht werden. Da bleiben noch so etwa 10.000. Was passiert mit denen? Da wird jetzt nach Ideen gesucht oder was wird da gemacht?
Genau, es wird nach Standorten gesucht für neue provisorische Zeltlager. Und das ist sehr schwierig, denn auf der Insel Lesbos gibt es viel Widerstand von der Bevölkerung. Die wollen kein einziges Lager dulden. Die sagen, 5 Jahre lang haben wir hier dieses riesige Flüchtlingslager auf unserer doch recht kleinen Insel erdulden müssen. Und dieses Lager hat auch den Ruf unserer Insel ruiniert. Lesbos ist eigentlich eine Urlaubsinsel in der Ägäis. Die verdienen ihr Geld mit Tourismus. Aber es kommen wenig, fast keine Touristen mehr, seitdem Lesbos immer nur in Schlagzeilen ist, als Hort des Elends Europas sozusagen. Und deshalb sagen die Bewohner von Lesbos, jetzt ist Schluss, bringt die Flüchtlinge alle weg. Und sie bauen Straßensperren auf, wenn irgendwo die Idee kommt, am Ort XY könnten wir doch ein Flüchtlingslager einrichten. Dass jetzt dieses erste Lager eingerichtet wurde, liegt nur daran, dass die Behörden das mit einer Art Luftbrücke gebaut haben. Also das Material kam zum Flughafen, von dort wurde es mit Hubschraubern zum Gelände gebracht, das in der Nähe des abgebrannten Lagers Moria ist und dort 2 Kilometer weg von Moria entsteht jetzt das neue Zeltlager. Wo die anderen, also man bräuchte ja von dieser Größenordnung noch 3 weitere Zeltlager, wo die entstehen sollten auf Lesbos, ich fürchte, das weiß auch die Regierung bis jetzt nicht.
Sie waren für uns auf Lesbos unterwegs. Sie kennen die Stimmung dort. Sie wissen, wie angespannt es dort ist. Jetzt mal Ihre Einschätzung. Sieht so eine Lösung für einen längeren Zeitraum aus? Kann das funktionieren?
Nein, das glaube ich kaum, dass das so funktionieren kann. Die griechische Regierung, die hatte ja in diesem Jahr damit begonnen, die Asylverfahren deutlich zu beschleunigen. Und sie hatte es tatsächlich geschafft, dass das Lager Moria nicht immer voller wird. Dort waren ja noch Anfang dieses Jahres 20.000 Flüchtlinge. Jetzt waren es noch knapp 13.000. Also sie waren auf dem Weg, dass das Lager kleiner wird. Und in ein paar Monaten wären es vielleicht unter 10.000. Aber ob es die Regierung schafft, die Bevölkerung zu überzeugen, wenigstens für ein paar Monate noch solche Notaufnahmelager auf ihrer Insel zu dulden, das ist die große Frage. Denn der Widerstand in der Bevölkerung gegen jedes neue Lager ist sehr groß. Und wie die Regierung das durchsetzen will, da bin ich auch völlig überfragt. Ich kann mir das kaum vorstellen. Und ich fürchte, viele Flüchtlinge werden noch lange unter freiem Himmel übernachten müssen.
Thomas Bormann war das, unser Griechenland-Korrespondent, mit einer Einschätzung der Lage auf Lesbos. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller will aufhören. Der 65-jährige CSU-Politiker wird bei der kommenden Bundestagswahl im Herbst 2021 nicht mehr antreten, kündigte er heute an. Er wolle einen Generationenwechsel einleiten, sagte Müller. Claudia Plass aus Berlin.
Seit Ende 2013 ist Müller Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und neben Innenminister Horst Seehofer und Verkehrsminister Andreas Scheuer einer von drei CSU-Ministern im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel. Schon mehrere Male setzte er sich in entwicklungspolitischen Fragen vom Kurs seiner eigenen Partei ab. Unstimmigkeiten gibt es auch aktuell bei der Frage um die Aufnahme von Geflüchteten aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Müller forderte kürzlich, 2000 Migranten aufzunehmen.
Ich persönlich bin der Meinung, dass wir die Angebote der deutschen Länder und Kommunen jetzt annehmen sollen und Deutschland vorausgeht mit einem Zeichen der Humanität und 2000 dieser Flüchtlinge jetzt aufnimmt.
Damit stellte sich Müller auch gegen den Kurs der Bundesregierung. Für Diskussionen sorgte 2014 seine Entscheidung, nicht an der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien teilzunehmen. Anders als die Kanzlerin und der damalige Bundespräsident Gauck entschied sich Müller, nicht nach Brasilien zu fahren, aus Protest gegen die sozialen und ökologischen Bedingungen in dem lateinamerikanischen Land.
Ich fahre nicht hin und mein Appell an die FIFA ist, in Zukunft den ökologischen und sozialen Rahmen für die Vorgabe von der Vergabe von Großereignissen wie der Fußball-Weltmeisterschaft anders zu setzen.
Kritisch äußerte er sich auch zur anstehenden WM in Katar. Der Entwicklungsminister forderte auch wiederholt einen sogenannten Marshallplan mit Afrika. Mit der Initiative soll die wirtschaftliche Kooperation ausgeweitet werden. Für mehr Nachhaltigkeit in der Textilindustrie initiierte Müller den sogenannten grünen Knopf. Im vergangenen Jahr wurde das staatliche Textilsiegel eingeführt. Fairer Handel und gerechte Produktion in der Wirtschaft, dazu will der Entwicklungsminister auch mit einem Lieferkettengesetz beitragen. Frauen, die europäische Jeanshosen zusammennähen, verdienten zum Teil weniger als 50 Euro pro Monat, sagte er in der ARD.
Und deshalb arbeiten viele, viele Kinder heute noch, 75 Millionen Kinder, nicht nur in der Textilwirtschaft, auf den Plantagen, Kaffee, Kakao. Das können wir, das dürfen wir nicht akzeptieren.
Das Lieferkettengesetz soll deutsche Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten in globalen Lieferketten verpflichten. Müller führt über das Gesetz derzeit Gespräche mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU und Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Auch wenn der Entwicklungsminister nun einen Generationenwechsel will, bis zum Ende der Legislaturperiode, betonte Müller, werde er sein Bundestagsmandat und sein Ministeramt mit voller Kraft weiter gestalten.
Claudia Plass aus Berlin. Kommunalwahlen heute in Nordrhein-Westfalen. Die ersten Wahlen in Deutschland unter Corona-Bedingungen. Und Wahlen, die neben der kommunalpolitischen Bedeutung auch ein Stimmungsbild vor allem für die CDU und Ministerpräsident Armin Laschet darstellen, der schließlich CDU-Vorsitzender werden will. Stefan Lauscher in Düsseldorf. Liegen denn bereits erste Hochrechnungen vor?
Es gibt eine Prognose von 18 Uhr und die sagt, die CDU wird wohl stärkste Partei bleiben mit 36,0% der Wählerstimmen. Bei der letzten Kommunalwahl waren 37,5%. Das heißt für die CDU im Prinzip alles wie bisher. Herbe Verluste für die SPD, wird fast 8% wohl verlieren. Ungefähr das Gleiche bei den Grünen dann obendrauf. Gut 7% gewonnen. Also erste Bilanz, der Niedergang der SPD geht weiter, auch wenn sie weiter zweitstärkste Kraft in NRW bleibt. Die Grünen im Hoch. Sie haben diesmal auch erste wirkliche Chancen auf grüne Oberbürgermeisterposten in Nordrhein-Westfalen. Und Armin Laschet kann damit, was seine bundespolitischen Ambitionen angeht, zufrieden sein. Aber die SPD hat spätestens jetzt auch in ihrem Kernland echt ein Problem.
Wie sieht es denn mit der Wahlbeteiligung aus? Auch das ist ja heute ein ganz wichtiger Punkt. Ne?
Liegt nach der Prognose bei 51,5%. Anders ausgedrückt, nur jeder Zweite, der wahlberechtigt war, hat tatsächlich auch gewählt. Das ist nicht toll. Das ist natürlich traditionell bei Kommunalwahlen leider so. Und es ist zumindest mehr als bei der letzten Kommunalwahl. Da waren es nur knapp oder glatt 50%.
Das sind Kommunalwahlen, da gibt es ganz eigene Abläufe. Wann haben wir denn erste Hochrechnung und wann haben wir ein belastbares Ergebnis? Es gab ja viel Briefwahl, allein wegen Corona, ne?
Ja, es gab eine sehr große Briefwahlzahl, die haben wir noch nicht in Prozenten ausgedrückt. Bei der letzten Kommunalwahl waren es um die 25%. Man rechnet jetzt damit, dass es 35-40% werden können. Das heißt, es wird auch vermutlich länger ausgezählt. Mit den ersten wirklich belastbaren Hochrechnungen rechnen wir nicht vor 19 Uhr die ersten Ergebnisse. Dann aus den Städten kaum vor 20 Uhr. Also es wird noch ein bisschen dauern.
Sie haben ja eben schon Armin Laschet angesprochen. Die Kommunalwahl ist schon ein wenig von der Bundespolitik überlagert. Ist das wirklich ein Stimmungsbild für die CDU und für Laschet und auch für die SPD?
Naja, eine Kommunalwahl ist eine Kommunalwahl, wie man so schön sagt, bleibt es auch. Also die kommunalpolitischen Themen stehen im Mittelpunkt, aber es ist die erste Wahl in Corona-Zeiten gewesen. Das heißt, natürlich ist es auch ein Stimmungstest mit für das Krisenmanagement der Landesregierung, auch das Krisenmanagement der Bürgermeister und Oberbürgermeister. Ja, was Laschet angeht, es ist natürlich eine allererste Auswertung. Mal gucken, was der Abend noch an Überraschungen bringt, wo vielleicht die Grünen ihre ersten Oberbürgermeisterposten erringen. Wir haben darüber gesprochen, wo in der Landeshauptstadt Düsseldorf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Amtsinhaber und der SPD, von der SPD und dem Herausforderer von der CDU erwartet wird, ist natürlich auch immer ein besonderes Thema, die Landeshauptstadt. Also noch viele interessante Fragen. Aus Sicht von Laschet muss man sagen, die 36,0, wenn es denn dabei bleibt, sie sind besser als bei der letzten Landtagswahl, sie sind besser als bei der letzten Bundestagswahl. Oh ja, und das eine Prozentpunkt weniger gegenüber der letzten Kommunalwahl, das wird ihm keine schlaflosen Nächte bereiten.
Wahlen unter Corona-Bedingungen, lass uns da noch einmal ganz kurz drüber reden. Was war denn heute anders?
Das war schon eine sehr spezielle Wahl, muss man sagen. Der Wahlkampf schon sehr eingeschränkt, keine Großkundgebung, weniger Haustürwahlkampf, weniger Infostände in den Fußgängerzonen und so weiter. Die Wahl selber heute dann mit Maskenpflicht, mit Abstand halten. Es waren weniger Wahllokale als sonst. Auch deshalb haben sich zum Teil lange Schlangen vor den Wahllokalen gebildet. Solche Bilder kennen wir vielleicht aus den USA, seltener aus Deutschland. Also alles irgendwie schon sehr besonders. Auf der anderen Seite, man sieht auch, wählen in Corona-Zeiten, es geht.
Stefan Lauscher war das von der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Nach fast 2 Jahrzehnten Krieg haben jetzt die afghanische Regierung und die radikal-islamischen Taliban in Katar Friedensgespräche begonnen. US-Außenminister Mike Pompeo würdigte den Beginn der Verhandlungen als wirklich bedeutsamen Moment für Afghanistan. Aber schon heute wurde klar, es werden schwierige Gespräche. Die Taliban fordern weiterhin ein Emirat Afghanistan und über eine Waffenruhe wollten sie offenbar nicht sprechen. Unser Südasien-Korrespondent Bernd Muschborowska derzeit in Hamburg.
Während in Doha der innerafghanische Dialog begann, wurde in Afghanistan weiter gekämpft. Wie das afghanische Fernsehen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Kabul berichtete, gab es in 18 verschiedenen Provinzen Angriffe der Taliban auf Regierungstruppen, darunter in der Provinz Balk im Norden des Landes, wo die Bundeswehr ihren Standort hat. Bei den Gesprächen zwischen den Taliban und einer Delegation der afghanischen Regierung, die gestern mit einer feierlichen Zeremonie in Doha gestartet wurden, soll nach dem Willen der afghanischen Regierung ein Waffenstillstand ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Verschiedene Experten bezweifeln, dass es schnell dazu kommen wird. Nach Einschätzung des Afghan Analysts Network ist die Gewalt ein bedeutendes Druckmittel der Taliban bei den Verhandlungen. Für die USA steht die Zusage der Taliban, künftig keine Terrorgruppen mehr zu unterstützen, an oberster Stelle, bekräftigte der US-Sondergesandte Salmai Khalilzad, der bei der Vermittlung des innerafghanischen Dialogs entscheidend mitgewirkt hatte. Ohne Waffenstillstand gäbe es aber auch keinen vollständigen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan.
Our satisfaction, that we will never be threatened again, that,
wir sind zufrieden mit der Zusicherung der Taliban und der afghanischen Regierung bezüglich des Terrorismus. Das ist für uns einfach der wichtigste Punkt. Und dann haben wir einen Zeitplan für den Abzug der US-Truppen. Der wird im April nächsten Jahres abgeschlossen sein, wenn die Bedingungen dafür erfüllt sind.
By the end of April next year.
Doch die Verbindungen zwischen den Taliban und der Terrororganisation Al-Qaida bestehen offenbar weiter. In einem UN-Bericht, der Ende Mai vorgestellt wurde, heißt es, Al-Qaida sei weiterhin stark in Afghanistan und operiere unter dem Schutz der Taliban. Al-Qaida habe heute schätzungsweise 400 bis 600 bewaffnete Kämpfer in Afghanistan, so der Bericht, der an den UN-Sicherheitsrat adressiert war. Im Jahr 2019 und auch noch in diesem Jahr habe es gemeinsame Planungstreffen und Trainings mit den Taliban gegeben. Die Afghanen haben große Erwartungen an den innerafghanischen Dialog. Nach Jahrzehnten Krieg und Terror hoffen sie auf Frieden. Doch auf den Straßen in Kabul herrscht auch große Skepsis, ob die Gespräche, die gestern in Doha begannen, Erfolg haben werden. Er habe wenig Hoffnung, sagte Abdul Wahid, ein Einwohner der afghanischen Hauptstadt, einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Unsere Politiker haben noch nie zum Wohle des Volkes gearbeitet. Die haben noch nie wirklich etwas getan, um diesen jahrzehntelangen Krieg zu beenden. Deshalb erwarte ich auch von diesen Gesprächen nichts. Noch ist unklar, wo der innerafghanische Dialog in Zukunft stattfinden wird, ob in Doha, in Kabul oder an einem anderen Verhandlungsort. Beide Seiten sprachen aber von langen und schwierigen Verhandlungen.
Bernd Muschborowska. Auch Australien ist heftig vom Coronavirus betroffen, vor allem der Bundesstaat Victoria. Eigentlich sollte ein strikter Lockdown in Melbourne heute aufgehoben werden. Aber es gibt zu viele Neuinfektionen und so wurde bereits vor einer Woche eine Verlängerung der strengen Maßnahmen beschlossen. Heute nun folgte der Protest. Lena Bodewein aus unserem Studio Südostasien.
Freiheit, skandieren die Demonstranten. Seit Anfang August leben die Einwohner Melbournes in einem strengen Lockdown mit nächtlicher Ausgangssperre ab 8 Uhr abends, mit vielen geschlossenen Geschäften und gesperrten Schulen. Eigentlich sollten die Einschränkungen heute zu Ende gehen. Doch weil die Zahlen nicht genug sanken, wurde der Lockdown noch bis Ende September verlängert. Und langsam haben einige Melbourner genug. Schon das zweite Wochenende und davon den zweiten Tag in Folge gehen mehrere hundert Menschen in der zweitgrößten Stadt Australiens auf die Straße. Luftaufnahmen zeigen, wie Polizisten einen Ring um mehrere Dutzend Demonstranten bilden. An anderen Stellen kommt es zu Handgemengen, als sich verschiedene Menschen losreißen und vor der Polizei davonlaufen. 176 Teilnehmer der verbotenen Proteste wurden mit einem Strafgeld belegt. Gegen den mutmaßlichen Anstifter wird Anzeige erstattet. Selbstsüchtig, dumm und gefährlich, nannte Ministerpräsident Daniel Andrews die Proteste. Es gab heute 41 neue Fälle von Covid-Erkrankungen und 7 Tote im Bundesstaat Victoria. Im August waren es teilweise täglich 700 Neuerkrankungen. Die Zahlen gehen also deutlich zurück. Doch kein Grund, voreilig zu sein, meint Andrews.
That should give Victorians hope about beating this thing.
Wir besiegen dieses Ding. Wir öffnen uns langsam, ganz vorsichtig. Darum geht es. Und das werden wir stur durchsetzen. Denn auch das Virus ist stur und es geht nicht schnell oder einfach weg. Also müssen wir es ordentlich machen.
Der Ministerpräsident kündigte aber leichte Lockerungen ab Montag an. Dann dürfen die Menschen nicht mehr nur eine, sondern 2 Stunden täglich Sport im Freien machen. Die Ausgangssperre beginnt erst um 9 Uhr abends.
Safe and steady steps. They are small steps.
Kleine Schritte, sichere kleine Schritte seien das.
That's what's safe.
3 Milliarden australische Dollar, rund 1,8 Milliarden Euro, umfasst das Coronavirus-Hilfspaket, das der Ministerpräsident heute für die Unternehmen seines Bundesstaates angekündigt hat.
Denn wir wollen sichergehen, dass wir Leben geschützt haben, aber auch Lebensunterhalte. Wir wollen alles tun, was wir können, damit die Unternehmen sich erholen.
Aber alles langsam und vorsichtig, denn
das Virus ist stur.
Und die Australier sollten sturer sein.
Lena Bodewein über Corona in Australien. In Schleswig-Holstein ist heute die Kieler Woche zu Ende gegangen. Immer eine große Veranstaltung im Norden, diesmal aber unter Corona-Bedingungen. Knapp 40.000 Besucher waren es daher in diesem Jahr nur, statt 3,5 Millionen 2019. Aus Kiel Christian Nagel.
Vom Juni in den September verschoben, keine Karussells und Fahrgeschäfte, sehr viel weniger Live-Konzerte. Die Kieler Woche stand ganz unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Wer die wenigen Open-Air-Veranstaltungen unter strengen Hygieneauflagen besuchen wollte, musste sich zuvor ein personalisiertes, aber kostenloses Ticket im Internet organisieren. 38.000 solcher Tickets wurden insgesamt gebucht. Ein neues Verfahren, das am Ende gut angenommen wurde, meint Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.
Also diejenigen, die Angst hatten, dass wir hier nicht verantwortungsvoll größere Veranstaltungen sehen können. Ich glaube, die haben gemerkt, das geht. Auch da, wo wir Flächen hatten, auch dort, wenn es dort voll war, war es immer nicht gefährlich, sondern man hat die gleichen Abstände und Regeln einhalten können, wie sonst auch. Daneben haben wir ganz viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Wir hatten Delegationen aus ganz Deutschland von ganz verschiedenen Sportarten. Alle wollen von Kiel lernen. Das heißt, wir sind hier kein Risiko eingegangen, sondern im Gegenteil, wir haben vielen anderen die Möglichkeit gegeben zu lernen, um dann ihrerseits verantwortungsvoll Sport oder oder Kulturveranstaltung durchzuführen.
Entweder zeigen wir, dass wir es nicht können, oder wir zeigen, dass wir es können, hatte der Leiter des Kieler Wochebüros Philipp Dornberger zu Beginn der Kieler Woche gesagt. Jetzt zieht er ein positives Fazit.
Unser Sicherheits- und Hygienekonzept stellen wir auch anderen Veranstaltern zur Verfügung und sind jetzt auch in Süddeutschland, von Süddeutschland schon angefragt worden. Also da hoffen wir, dass wir eine gute Signalwirkung deutschlandweit geben können und auch Mut machen können. Das ist unser Ziel dieses Jahr.
Im Mittelpunkt stand bei dieser Kieler Woche vor allem der Segelsport. Die Wettbewerbe fanden am Olympiazentrum Kiel-Schilksee statt, ebenfalls mit strengen Regeln eines Hygienekonzeptes. Zuschauer gab es im Olympiahafen dieses Jahr keine. Trotzdem ist Regattaleiter Dirk Ramhorst zufrieden.
Das war eine perfekte Kieler Woche. Wir hatten super Bedingungen, 8 segelbare Tage. Am Mittwoch hatten wir ja unseren Wechseltag, also 8 von 8 Segeltagen. Super Niveau auf der Bahn mit der Weltspitze am Start. Also besser geht's nicht. Also ich muss den Sportlern testieren, dass sie hohe Disziplinen gezeigt haben, was die Regeln anging, ob Maskenpflicht, ob andere Themen. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen für die Tatsache, dass wir den Mut hatten, die Kieler Woche nicht einfach abzusagen, sondern daran festgehalten haben. Und das haben die Segler sehr wohl wahrgenommen. Aber sie haben uns eben auch anerkannt, wie viel Mühe wir uns gegeben haben.
Im nächsten Jahr soll die Kieler Woche wieder wie gewohnt im Juni stattfinden. Zumindest sehen das die Pläne der Veranstalter bisher so vor. Oberbürgermeister Kämpfer rechnet damit, dass es wieder ein paar Corona-bedingte Einschränkungen geben könnte. Aber dafür, so sagt er, habe das Veranstaltungsteam ja jetzt Erfahrungen sammeln können.
Christian Nagel aus Kiel. Und jetzt noch mehr Sport. Formel 1, Tour de France, der DFB-Pokal und dann noch das spannende Finale der US Open heute Abend. Bei mir im Studio ist Moritz Kühn.
Ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Wir probieren es mal mit Fußball und der ersten Runde des DFB-Pokals. Die steht ganz im Zeichen der Rückkehr der Fans ins Stadion. 7.500 Zuschauer haben zum Beispiel die knappe 0:1 Niederlage von Drittligist Hansa Rostock gegen Bundesligist Stuttgart verfolgt. Immerhin 500 Zuschauer waren beim Spiel des FC St. Pauli beim SV Elversberg dabei. Und da gab es eine faustdicke Überraschung. Die Hamburger verloren beim Viertligisten mit 2:4. Jörg Naroska mit den Einzelhandel.
Der FC St. Pauli blamiert sich im DFB-Pokal. Das 2:4 gegen Elversberg war am Ende ein Ergebnis, das sogar noch glücklich war für die Mannschaft vom Millerntor. Elversberg war 90 Minuten das bessere Team. Der Regionalligist hätte problemlos aus auch 8 oder 10 Tore erzielen können. Viele hochklassige Chancen wurden nicht genutzt. Sogar ein Elfmeter vergaben die Gastgeber. St. Pauli wurde förmlich überrannt vom Regionalligisten, fand nie ins Spiel. Auch die frühe Führung durch Marvin Knoll in der 7. Minute brachte keine Sicherheit. Erst in der Schlussviertelstunde gab es noch ein leichtes Aufbäumen. Das Tor von Rico Benatelli zum 4:2 reichte am Ende aber nicht. St. Pauli scheidet verdient aus dem DFB-Pokal aus. Am Montag in 8 Tagen reist die Mannschaft zum Ligastart beim VfL Bochum. Bis dahin muss Trainer Timo Schulz einiges aufarbeiten.
Tja, kein guter Pflichtspielauftakt für den FC St. Pauli. Ebenfalls verloren, aber das war zu erwarten. Viertligist Eintracht Norderstedt unterlag bei Bundesliga-Topclub Leverkusen mit 0:7. Holstein Kiel gab sich keine Blöße. Der Zweitligist und Favorit fegte den Amateurclub Rielasingen-Ahlen mit 7:1 vom Platz. Und die weiteren Ergebnisse, also eine komplette Übersicht der Spiele der ersten Pokalrunde, gibt's auch im Netz unter ndr.de/sport. Eigentlich sollte das 1000. Formel-1-Jubiläumsrennen von Ferrari in Mugello in der Toskana für den italienischen Rennstall ein ganz besonderes werden. Aber beim Heimrennen gab's, wie zuletzt auch, rein gar nichts zu feiern. Stattdessen fühlten sich die beiden Mercedes-Piloten wie zu Hause und das trotz Chaos. Jens Wolters.
Viele Standzeiten nach 2 Rennunterbrechungen und einige Ausfälle. So lief das erste Formel-1-Rennen im norditalienischen Mugello. An der Spitze nichts Neues. Weltmeister Hamilton vor seinem Mercedes-Teamkollegen Bottas. Platz 3 holte sich Red Bull-Pilot Albon. Am Ende schafften es nur 12 der 20 Autos ins Ziel. Besonders bitter war das Rennen für das Ferrari-Team. Eigentlich sollte der 1000. Grand Prix des Rennstalls gefeiert werden. Aber die beiden Piloten Charles Leclerc und Sebastian Vettel fuhren ihre Autos nur auf die enttäuschenden Plätze 8 und 10.
Die Abschiedstour von Sebastian Vettel bei Ferrari bleibt also desaströs. Der viermalige Weltmeister fährt ja im kommenden Jahr für Aston Martin. Sportlich deutlich erfolgreicher ist aktuell Alexander Zverev. Der deutsche Tennisprofi hat heute bei den US Open die Chance, das erste Mal in seiner Karriere einen Grand-Slam-Titel zu holen. Im Finale geht's gegen den Österreicher Dominic Thiem, die Nummer 3 der Welt. Beide sind gute Freunde.
Am Ende des Tages ist es ein Finale und ob du befreundet bist oder nicht, spielt da nicht mehr so eine Riesenrolle. Man möchte das Match gewinnen. Man möchte Grand Slam Champion werden.
sagt Alexander Zverev, der als Außenseiter ins Match geht. Sollte der Hamburger tatsächlich gewinnen, wäre er der erste deutsche Grand-Slam-Sieger seit Boris Becker 1996. Kleine Randnotiz, da war Zverev noch nicht mal geboren. Das große Finale der US Open beginnt dann heute Abend um 22 Uhr. Zum Schluss der Blick zur Tour de France. Da stand für die Radprofis heute eine der schwersten Etappen der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt auf dem Programm. Es ging ins Jura-Gebirge mit richtig steilen Anstiegen und einer Bergankunft. Den Sieg holte sich der Slowene Pogacar, der in der Gesamtwertung auf Rang 2 liegt. Weiter im gelben Trikot fährt Primož Roglič, ebenfalls Slowene. Ja, und morgen heißt es dann erstmal Beine hochlegen, denn es ist Ruhetag.
Moritz Kühn war das mit dem Sport. Und das war auch das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Udo Schmidt.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.